Liebe Sportfreunde, heute geht Adventstor Nummer 17 auf. Ich begrüße Michael Spuning. Der Österreicher ist ehemaliger Fußballtorwart und arbeitet heute als Torwarttrainer beim deutschen Bundesligisten 1. FC Union Berlin und bei der österreichischen Nationalmannschaft. Er erzählt, wie es ihn ins Tor verschlagen hat und was ein ehemaliger Trainer damit zu tun hat. Und wir sprechen ausführlich über seine Karriere auf und neben dem Platz und über das Torwartsein an sich und wie sich das über die Jahre verändert hat. Das und noch viel mehr erwartet euch in der 17. Adventsfolge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Michael Spuning habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Michael, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Sehr cool, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Du bist ein ehemaliger Torwart und arbeitest jetzt als Torwarttrainer gleich zweifach. Einerseits bei der österreichischen Nationalmannschaft und andererseits bei Union Berlin. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Warum war es am Schluss ausgerechnet der Fußball, der dich gepackt hat?
Ja, danke zuerst einmal für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Warum hat mich der Fußball gepackt? Ich bin in einem kleinen Dorf in Österreich aufgewachsen und bin Einzelkind. Und irgendeine soziale Betätigung wäre nicht schlecht, haben meine Eltern damals gedacht. Und so bin ich in einen Turnverein reingekommen und gleichzeitig auch in einen Fußballclub. Und beides hat mir eigentlich Spaß gemacht und so habe ich im Alter von 8 Jahren angefangen, in der Mannschaft Fußball zu spielen. Zuerst war es eher so, dass der Ball beteiligt war und ich eher teilweise wahrscheinlich mit dem Sandhaufen am Feld gespielt habe auch. Aber irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich dann mehr und mehr involviert wurde in das Spiel. Und irgendwann so die klassische Geschichte. War doch so, dass ich vor dem Training im Tor gestanden habe, ein paar Bälle gehalten und der Trainer dann gefragt habe, ja, du machst das gar nicht so schlecht, willst du im Tor stehen? Und dann habe ich mich nicht dagegen gewehrt. Ich denke, die Position des Torhüters, die suchst du nicht aus, die sucht dich aus. Ja. Du musst ein besonderer Charakter dafür sein, ein positiv Verrückter und so hat sich das dann entwickelt und dann habe ich die Liebe zum Sport und den Ehrgeiz immer mitgenommen und so hat sich meine Karriere entwickelt, ja.
Wie alt warst du denn, als der Trainer das quasi dir gesagt hat?
Das war so circa nach eineinhalb Jahren, nachdem ich gespielt habe. Also ich war dann als 9-Jähriger teilweise in der U12 tätig. Ich kann mich auch noch gut erinnern an meine ersten zwei Spiele. Das erste, glaube ich, war 13-1 verloren, das zweite nur mit 9-1. Also da war von Beginn weg eine krasse Entwicklung zu sehen. Und das sind bleibende Erinnerungen. Und dann habe ich die Position eben nie mehr verlassen. Und es ist auch meine Leidenschaft geworden, ist auch nach der aktiven Karriere meine absolute Leidenschaft. Also das als Trainer zu machen, empfinde ich extreme Dankbarkeit, obwohl für mich gar nicht so klar war, dass ich es als Trainer weitermachen will, weil zu der Zeit, wie ich aktiv war, oder dass das meine Zukunft ist, weil ich einfach mich das widerstrebt, dass ich Großkommandos gebe und den anderen vorschreiben, was sie zu tun haben. Wobei ich dieses Gefühl dann auch in meinem Coaching-Style eher so habe, dass ich zusammen mit meiner Torhüter dann was entwickle, dass ich dafür da bin, den Weg zu bereiten, dass ich dafür da bin, so die sangumwogene Werkzeugkiste zu haben und Werkzeuge reinzugeben und zusammen mit den Torhütern dann auswählen, welche Werkzeuge funktionieren. Also ich habe das dann in meinen Coaching-Style so übernommen, dass ich nicht der eine Drill Sergeant bin, der draußen ist und die Kommandos vorgibt, sondern dass das eine coole Zusammenarbeit ist, wo du beide Seiten versuchst, besser zu machen. Auch ich lerne täglich von meiner Torhüter.
Du hast gesagt, dass es eine gewisse Leidenschaft beziehungsweise das positiv Verrückte. Was ist für dich das Einzigartige am Torwart-Dasein, wenn man es vergleicht mit den anderen Feldspielern beim Fußball?
Das ist faktisch leicht. Das ist, dass der Torhüter im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand nehmen kann. Es kommt immer mehr, und das sehe ich auch bei einem Jungen, der auch Fußball spielt, dass diese Position nicht mehr so separat ist, als sie früher war. Vor der Rückpassregel war es ja sowieso sehr, sehr detailliert oder sehr getrennt, das Ganze. Heutzutage wird im Nachwuchsfußball, also in den unteren Stufen, auch aus gutem Grund oft mal rekrutiert. Und du brauchst heutzutage auch extrem gute Feldspielerqualitäten als Torhüter. Bestimmte Merkmale sind natürlich in der Position schon noch gegeben. Also der Umgang mit Fehlern und möglichst, ich sage mal, trocken seine Sache runterspielen. Aber auch auf der anderen Seite, heutzutage musst du bewusst Risiken eingehen, und das hat sich dementsprechend verändert, dass einfach nur Fehlervermeidung ist nicht gut genug. Du musst schon deine Mannschaft unterstützen, und Fehler sind dann auch einkalkuliert. Aber trotzdem ändert sich nichts an der Tatsache, dass ein Stürmer von Erfolgserlebnissen lebt, beziehungsweise die sucht. Ein Torhüter natürlich auch, aber beim Torhüter ist es eher so, dass es reaktive Dinge sind. Beziehungsweise Dinge, dass du schon die Erfolgserlebnisse auch so findest, dass du eine gute Leistung bringst und konstant spielst.
Gibt es denn für den Torhüter etwas, also Dinge, die man sich vor dem Spiel vornimmt, die man erreichen will, so ähnlich wie bei den Feldspielern, beim Stürmer, ist es einfach, möglichst viele Tore schießen. Gibt es das als Pendant beim Torwart auch, oder ist das eigentlich ausgeschlossen, weil das eigentlich fast zu schwierig ist, außer zu sagen, ich will jetzt zu Null spielen, im besten Fall?
Naja, also du generell kannst du solche Motivationsdinge für dich mitnehmen und sagen, okay, wir wollen zu Null spielen. Ob das dann so klappt, ist wieder ein anderes Ding. Und das ist schon was du im Mindset drinnen haben kannst, auch als Defensivspieler. Fakt ist aber, dass es definitiv dir mehr bringt, wenn du aufgabenorientiert handelst und weißt, du hast den gegnerischen oder du hast den Gegner, der hat den und den Spielstil, der hat den und den Stürmer vorne drinnen, und du genau weißt, welche Aufgaben der Mannschaft helfen, dass du Erfolg hast. Ein Gegentor kann immer passieren, das ist klar. Mit einer guten Aufgabenverteilung und einem guten Commitment und auch einer guten Leistung erhöhst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du zu Null spielst. Und um das geht es im Fußball eigentlich meistens, um Wahrscheinlichkeiten, dass du diese Prozentpunkte eben nach oben schraubst und dass das Spielergebnis dann in deine Richtung fällt. Aber es gibt definitiv Keeper, und es ist ja auch ein positiver Ansporn, wenn du sagst, hey, heute will ich zu Null spielen, oder heute will ich jeden Schuss, der auf mein Tor kommt, festhalten. Das kann ganz individuell sein, und manchmal helfen solche Aufgaben, solche Tasks auch für den Torhüter, sich auf bestimmte Fokuspunkte zu konzentrieren.
Ist es denn ein Unterschied für einen Torwart, ob er in einer Mannschaft spielt, die eher defensiv eine defensive Spielweise hat oder eine offensive Spielweise? Also ob sie zum Beispiel eher das Spiel machen will oder eher reagiert auf das, was passiert? Ist das auch entscheidend für den Torwart, für das Torwartspiel?
100%. Zuerst einmal gibt es für jeden Torhüter die gleichen Aufgabengebiete. Wenn ich das so unterteilen kann, dann ist es einmal die Torverteidigung, das klassische Bälle halten. Dann gibt es natürlich die Raumverteidigung, das ist Flanken abfangen, mitspielen hinter der Kette, was in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren vermehrt an Aufmerksamkeit bekommen hat oder gewonnen hat, wo man viel an neuem Positionsspiel und so entwickelt hat. Und der dritte Punkt ist natürlich, ich habe es schon angesprochen, 1992 ist die Rückpassregel eingeführt worden, und seitdem ist natürlich auch das Offensivspiel extrem wichtig. Also wenn man diese drei Komponenten hat, die betrifft einen Manuel Neuer bei Bayern München, die betrifft aber auch Frédéric Renard bei Union Berlin. Was aber natürlich sich verschiebt, ist die prozentuale, also, ja, Quote der Aufgaben. Also Manuel Neuer bei Bayern kriegt wahrscheinlich vielleicht in manchen Spielen ein bis zwei Schüsse, bei denen er bereit sein muss, was auch nicht immer leicht ist. Freddy Renault kriegt 6 bis 7 Schüsse in etwa. Umgedreht ist Manuel Neuer, hat vielleicht viel kurze Spieleröffnung. Bei uns bei Union wird es manchmal auch notwendig sein, dass du vielleicht mehr die langen Bälle spielst. Und unterschiedlich kann natürlich das Profil eines Torhüters aussehen, je nachdem, für welche Mannschaft er tätig ist.
Ändert sich denn auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, für den Torhüter, je nachdem, welcher Trainer, also Head Coach, an der Seitenlinie ist, weil der ja auch entsprechend seine ganz andere eigene Philosophie dann mitbringt?
Ja, definitiv. Also das, was ich schon ändern kann, ist, und was immer spannend ist, wenn ein neuer Coach kommt zu einem Verein und neue Ideen einbaut. Dieser Bereich ist dann aber natürlich eher, da kann schon Veränderungen haben, aber du kannst nicht aus einer Pressing-Mannschaft oder einer Mannschaft, die ausgerichtet ist oder zusammengestellt ist für lange Bälle und Umschaltspiel, kannst du jetzt nicht eine Ballbesitzmannschaft machen. Also das könnte ein Trainer versuchen, aber das wird nicht so erfolgreich sein. Aber dennoch können sie von Headcoach zu Headcoach alle Aufgabengebiete ändern. Das kann auch meine Position als Torwarttrainer oder von anderen Spezialtrainern sein, weil andere Erwartungshaltung oder mehr Beteiligung im Gesamtkonzept oder weniger Beteiligung im Gesamtkonzept, ja, das kann schon variieren.
War das jetzt auch bei dir der Fall jetzt die letzten Jahre, wenn sich der Head Coach verändert hat bei Union?
Ja, ist definitiv so, dass unterschiedliche Spielrichtungen oder Spielstile ausprobiert worden sind und es unterschiedliche Systeme. Da muss man sich anpassen. Das ist aber auch immer ein spannender Faktor. Und was ich aber in erster Linie betonen möchte, ist natürlich immer der menschliche Zugang. Also, dass du möglichst immer auf einen neuen Trainer oder eine neue Aufgabe positive Gesinnung herangehst und dass du versuchst, deine Draht zueinander zu finden, wie so schön heißt. Und dann gemeinsam ein neues Team formen. Das kann spannend sein, definitiv. Andererseits wünscht man sich natürlich nicht so sehr, dass dein eigener Club viele Coaches hat,
Ja, klar.
weil es bedeutet, dass der Erfolg nicht so gegeben war.
Ja.
Und da würde man gerne, ich glaube auch von allen Beteiligten, auf solche Wechsel gerne verzichten, aber ich glaube, Anpassung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Fußball. Ob das jetzt auf neue Mitarbeiter ist, ob das jetzt ist, auf dass du einen Vereinswechsel hast, ob das jetzt ist, dass du neue Torhüter hast. Ja, generell. Es ist wie im normalen Leben auch, dass du immer wieder mit Anpassungen zurechtkommen musst oder darfst, je nachdem, wie man es sehen will.
Kannst du sagen, mit welchem Trainer du hast gerade diese zwischenmenschliche Aspekt auch angesprochen, dich bisher am besten verstanden hast bei Union? Oder ist das schwierig, weil es so unterschiedlich ist?
Es ist eine schwierige Frage und ich weiß nicht gar nicht, ob ich sie dir so offen beantworten wollen würde, aber ich kann auch jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich da ein Typ bin, bin ja auch beim Nationalteam, wie du gesagt hast, tätig, der sich sehr, sehr gerne auf neue Trainer einlässt, auf neue Trainerteams einlässt. Es gehört ja auch die ganzen Assistenztrainer dazu, es gehört ein Athletiktrainer dazu und ich bin einer, der gern sich in einem neuen Umfeld beweist und auch gern eintaucht in so ein neues Team und in eine Rolle. Und ich muss sagen, ich habe mit jedem Trainer, ob es jetzt Nationalteam war, bei Ralf Rangnick oder auch bei Union, muss ich sagen, mit jedem Trainer einen Zugang gefunden. Klar, mit ein paar tauscht dich vielleicht mehr aus oder bist du in einer ähnlichen Altersstufe, wo auch privat du mehr Verknüpfungspunkte hast. Aber ich kann sagen, ich glaube, ich kann mit jedem Trainer sehr, sehr gut quatschen, beziehungsweise inhaltlich war das sowieso immer gepasst. Aber ich glaube, ich habe mit jedem einen guten Zugang gefunden und kann auch jeden jetzt heute noch anrufen und werden sofort ein gutes Gespräch oder umgekehrt. Derjenige könnte jederzeit bei mir anrufen. Und ja, aber wie gesagt, da bin ich auch ein Typ, dem dieses Miteinander wichtig ist auch.
Du bist ja als Spieler, als aktiver Spieler, ziemlich rumgekommen in der Welt. Du warst in Griechenland, du warst in den USA. Angefangen hast du ja logischerweise in Österreich. Dann am Schluss hat es dich zum FC Schalke und dann zur Union quasi gebracht. Wo würdest du sagen, hattest du als Spieler deine schönste Zeit? Deine, vielleicht nicht gerade die erfolgreichste, aber sonst deine schönste Zeit?
Ich war sehr, sehr lange in Griechenland und die griechische Kultur ist auch hängen geblieben bei mir, muss ich sagen. Aber auch die Zeit in Amerika, in Seattle, war sehr, sehr spannend. Und jetzt bin ich ja schon viele, viele Jahre in Deutschland und ich würde wirklich das so auch sagen, dass dieses Interkulturelle und also ich habe nie nachgefragt, wieso meine Spielerkarriere gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Und im Nachgang, wie ich mich besser kennengelernt habe auch und nach der Spielerkarriere auch mich besser, vielleicht einen Tick noch mehr selbst verstanden habe, hat das alles Sinn gemacht, weil ich bin einer, der sehr gerne auch länger wo ist, aber ich bin auch gerne einer, der einen neuen Horizont, seinen Horizont erweitert, neue Dinge kennenlernt. Und auch dieses Abenteuer klingt vielleicht ein bisschen zu melodramatisch, aber diese neue, der sehr, sehr große Lebensfreude hat und auch Dinge kennenlernen will. Und deswegen ist ein Teil Griechenland oder ein griechischer Teil in mir, ein amerikanischer Teil, ein deutscher Teil und natürlich die Festplatte ist österreichisch, aber dieses Herumkommen und sei es auch in der Zeit mit Europacup oder mit dem Nationalteam, das fasziniert mich, das macht mir Spaß und das will ich auch für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich auch da noch weiter Erfahrung sammeln will und meinen Horizont erweitern will. Und diese eine Zeit kann ich jetzt gar nicht sagen, weil es gibt so viele Vorteile, aber auch andere Dinge, die man bedenken muss. Aber ich muss sagen, wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann ist es schon ein bisschen dieser südländische Flair in Griechenland, der mir sehr, sehr zugesagt hat auch. Aber wie gesagt, es kann auch eine Fußballkultur in England sein, es kann die Fanbase in Deutschland sein. Da bin ich ziemlich offen und ich finde das richtig cool, wenn man zwischen Kulturen hin und her switchen kann.
Kulturen ist insofern ein gutes Stichwort, weil ich mir vorstellen kann, so als Laie, der gar keine Ahnung hat von dem amerikanischen Fußball, wie ist das von der Kultur, wie du es gerade gesagt hast, vergleichbar, der amerikanische Fan, der amerikanische Fußballfan, der amerikanische Fußball und der verglichen mit den europäischen Pendant. Ist das ein großer Unterschied? Weil in Europa sagen wir ja, so von außen betrachtet, sagen viele ja auch, ja, die Amerikaner, die gucken den Fußball anders, betrachten den anders. Da ist nicht so eine Fankultur, wie es bei uns in Europa ist. Ist das tatsächlich so? Hast du das auch festgestellt?
Ja und nein. Also, was ich glauben sollte, ist, dass, oder was ich glaube, ist, dass nicht nur Europa quasi ein Anrecht hat auf den Fußball und auf dieses Synonym, ja, wir haben Feldkultur, sondern dass ich glaube, die Menschen sind global begeisterungsfähig für Fußball. Und ob das jetzt in Amerika ist, ob das jetzt in Europa ist, ob das in Asien ist, ob das in Saudi-Arabien ist. Ich glaube, der Fußball ist schon etwas, das weltweit als Phänomen angesehen werden kann. Und natürlich ist der Amerikaner anders bei Fußball. Ich aber muss auch sagen, ich war bei Seattle Sounders und das ist eine Fußballstadt, wie man in Amerika sagt. Trotz den Seahawks, trotz der Seattle Mariners, sind die Seattle Sounders wirklich, wir hatten jedes Spiel 50.000 Zuseher und da war schon eine Fanbewegung und eine richtige Fankurve, hinter dem einen Tor. Und wo man sagen, das ist typisch europäisch, oder könnte man so sagen. Aber es gibt natürlich auch andere Städte, wo dem eben nicht so ist. Und man darf nicht vergessen, dass Amerika da sehr groß ist, ein Kontinent. Und wer würde auch sagen, dass ein Spiel in Norwegen zu begutachten das gleiche ist wie ein Spiel in Portugal? Aber klar, es ist aber auch innerhalb von Europa. Also wenn man die Stadionstimmung anschaut, in England ist es anders als in Deutschland, wo Deutschland sicher zu den führenden Nationen gehört, wo stimmungstechnisch was abgeht. Es ist anders, aber es ist jetzt Begeisterung für Fußball ist, glaube ich, ein weltweites Thema.
Ja, das ist definitiv, glaube ich, auch so. Das Schöne am Fußball ist ja, dass er relativ wenig braucht, um ihn auszuüben, jetzt verglichen mit anderen Sportarten. Und deswegen, ich glaube doch, deswegen ist es, glaube ich, mit der größte, wenn nicht der größte, die größte Sportart der Welt, ne? Und so begeisterungsfähig. Du hast die Fans angesprochen, du hast und die Stadion Atmosphäre. Du hast in zwei Stationen gespielt und bist jetzt in einer bei einem Verein, wo die Fans ja eigentlich auch ein positives Pfund darstellen. Auf Schalke warst du und jetzt bei Union Berlin. Beide Stadien, die unglaublich laut und emotional und von Atmosphäre werden können. Wenn du jetzt von mir so bös gefragt wirst, wo ist die schönere Atmosphäre? Was würdest du antworten, Schalke oder Union?
Die schöne Atmosphäre, ich glaube, wenn Erfolg da ist, ist überall schön. Ich möchte auf die schon spezielle Art und einzigartig klingt immer so ist ein hartes Wort, aber der spezielle Uniongeist muss man schon sagen, dass der gegeben ist, und zwar immer mit diesem, zumindest in der Fanszene, immer diese positive Unterstützung. Also auch die vier Regeln, die sie haben, dass du deine Mannschaft immer unterstützen sollst, dass du 90 Minuten im Stadion bleibst, dass niemals ein Spieler ein Sündenbock ist. Und Heiserkeit ist der Muskelkater des Unioners. Also, und es wird gelebt. Da hat es nie, also so Szenen wie bei anderen Teams, oder Clubs, wo beim Misserfolg mal die Spieler zur Rechenschaft gezogen werden oder wie man auch immer sagt, und negative Stimmung ist, das gibt es halt bei Union nicht. Also es gibt schon dann diese Aussprachen, die sind auch manchmal klar, aber trotzdem gibt es dieses Gesetz, dass, hey, wir sitzen zusammen in einem Boot und es wird kein Spieler zum Sündenbock gemacht. Also in sozialen Medien und so, das alles ein bisschen verwischt und da natürlich auch negative Kommentare sind, ja, okay. Aber ich glaube, die alte Försterei mit ihrer Stimmung ist schon auch geschichtlich gesehen was Besonderes. Ist aber auch, und da will ich auch den Vergleich mit Schalke. Schalke ist auch ein riesiger Club auch eine große Geschichte und vielleicht noch eine ganz, ganz andere Dynamik oder Power, Deutschland und international weit gesehen. Also das zu vergleichen, ist fast ein bisschen schwierig von den Kategorien her. Aber wie gesagt, Union ist stetig im Kommen. Ich hoffe, dass das mit dem Stadionausbau wirklich toll klappt und dass eben Union auch in große Regionen vorstößt und somit.
Wie ist denn das? Wie war denn das auf Griechenland? Ist die Stimmung da auch noch mal was anderes von der Emotionalität der, oder ist das vergleichbar?
Kann man so sagen, weil ich war ja bei PAOK auch, und da ist schon sehr hitzige Stimmung. Also wenn man da auf YouTube kann man gerne eingeben, PAOK Fire in Stadium. Da haben wir das Cup-Halbfinale gehabt gegen Olympiakos, und da wurden 3000 Pyros gezündet, und da war so viel Spielunterbrechung und Dings, dass das fast kein Fußballspiel teilweise am Tag wärmer. Also das war schon too much, definitiv. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass, wie gesagt, ich sehe so gerne solche Sachen auch entspannter. Teilweise sofern keine Gesundheit gefährdet ist oder wie auch immer. Bin generell einer, der mit so Situationen umgehen kann und mit diesem Temperament umgehen kann. Ich glaube, Stimmung in Deutschland ist toll. Es gibt auch wenig Vorkommnisse, wo wirklich mehr passiert. Und das ist auch gut so. Also die Leidenschaft soll ausgelebt werden. Und wenn jeder darauf achtet, dass es nicht too much wird und in negative Situationen ausartet, dann ist das absolut gut. Ich habe aber in Griechenland zum Beispiel auch, ich habe 3 Monate bei Platanias Chania gespielt und da waren 200 Leute im Stadion, weil es auf Kreta ist, Urlaubsinsel. Hätte mich aber dort auch wohl gefühlt, muss ich sagen. Da hätte ich auch, das war sportlich wertlose Zeit für mich, aber ich hätte 10 Jahre unterschrieben, wegen den Lebensumständen. Also ich habe wirklich viel durch, alles durch. Ich will halt ein bisschen diese Echtheit des Spiels oder diese echte Emotionen, aber nicht alles Negative zu sehr dramatisieren.
Gab es denn etwas, einen Moment in deiner Karriere, aktiven Karriere, der sehr negativ dir in Erinnerung bleibt, auch wenn du, wie du jetzt gesagt hast, das gar nicht alles, also gar nicht so der Typ dafür bist?
Ja, Verletzungen sind natürlich immer ein Punkt gewesen. Verletzungen sind Rückschläge. In dieser Hinsicht auf fanbezogene Dings. Also ich habe in Griechenland mal die gelbe Karte bekommen beim Spiel bei einem. Es war ja nicht direkt ein Derby, aber es war schon auswärts bei hitzigen Fans. Habe ich eine gelbe Karte bekommen, weil neben mir steckt auf einmal ein Dartpfeil. Im Fußballfeld und ein Handy wurde nach mir geworfen und ich habe das muss aber kaputt gewesen sein damals, glaube ich, und ich habe den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht und der hat mir wegen Zeitverzögerung gelbe Karte gegeben. Also das andere Extrem, wenn man das nimmt, das soll natürlich nicht sein, dass das Verletzungsgefahr bei Spielern ist. Andererseits ist das heutzutage eine gute Geschichte, die ich so erzählen kann. Und wo ich jetzt drüber lachen kann, ich habe das auch nicht gerne großartig hinterfragt, das Ganze. Also, das ist auch ein Punkt. Aber generell in meiner Karriere, Nachgang bin ich sehr glücklich, happy. Verletzungen waren Rückschläge oder manchmal auch mentale Situationen, die nicht so einfach waren, wo man vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung oder so für den Moment nicht so gehabt hat, dass irgendwas gut laufen kann. Das sind Situationen, wo man durchgeht, wo man dann gestärkt davon herausgeht, seine Schlüsse zieht und die zum Leben dazugehören. Und ich glaube, das macht jeder mit, auch schlechte Zeiten. Und da zu wissen, hey, das ist nur temporär und es ändert sich wieder und es kommen positive Zeiten wieder zurück, das ist ganz, ganz wichtig.
Was waren das für mentale schwierige Zeiten, Momente?
Also ich meine, war auch Nationalspieler damals und das war ein Punkt, wo ich nicht ganz so gut umgehen habe können, muss ich sagen, mit dem Druck, den ich mir selbst auferlegt habe. Also da habe ich so gefühlt 9 Millionen Menschen auf meiner Schulter gehabt auch, also jeden Einwohner Österreichs und habe dann nicht diese Performance bringen können, wie ich es vielleicht imstande gewesen wäre. Und das war dann ein Punkt, wo ich sage, okay, wie komme ich aus der Situation raus? Habe ich den Glauben, dass ich das ins Positive drehen kann? Und das ist mir vielleicht teilweise erst im Laufe der Zeit gelungen und das ist aber jetzt eine wirklich positive Erfahrung oder habe es in eine positive Erfahrung drehen können, die ich jetzt als Trainer weitergeben kann oder wie ich besserer Trainer aufgrund dieser Erfahrung sein kann. Und für mich war es wunderschön, wie sich der Kreis wieder geschlossen hat, dann, dass ich zum Nationalteam als Coach zurückkomme und merke, wie ich da als Mensch ja gereift bin. Und ja, das war eine tolle Erkenntnis und jedes Fußballspiel genießen und nicht abhängig machen vom Ergebnis, sondern wirklich dankbar sein für das, dass man zum Beispiel morgens in sich in der ersten Reihe wird bezahlt dafür, dass ich ein Bundesligaspiel nicht nur begutachte, sondern auch Einfluss nehmen darf in einem bestimmten Rahmen und da dabei sein darf. Das ist ja eine große Ehre. Und das so sehen zu können, da gehört viel dazu, nicht den Druck zu sehen, sondern eher das Positive zu sehen und trotzdem den Willen zu haben, natürlich zu gewinnen und besser zu werden. Das ist ganz wichtig, aber immer mit einer gewissen Lebensfreude.
Und das kannst du auch jetzt den jungen Nachwuchsleuten, den jungen Torhütern in der Nationalmannschaft weitergeben, so deine Lebenserfahrung oder ähnliche
Ich glaube,
Schwierigkeiten.
diese Lebenserfahrung, die sollte man ja, uneigennützig, aber auch egoistisch gerne teilen. Also wenn das kann ein Kollege sein, das kann jemand aus dem Staff sein, das kann aber dein Torhüter sein, den du eben ja mit deiner Art, mit deiner Menschlichkeit in bestimmten Momenten unterstützt, aber auch in positiven Momenten noch mehr mit ihm das genießt und ihm auf einer Welle dahin treiben lässt. Also aber umgekehrt ist das auch was natürlich Energie gibt. Also ich habe auch nicht jeden Tag einen guten Tag und dann ist einer meiner Kollegen hier für mich und baut mich vielleicht auf oder ich weiß, ich kann mit dem über alles reden und ich glaube, das macht Teams speziell, das macht auch erfolgreiche Teams vor allem aus, dass man in einer Mannschaft weiß, man kann sein, wie man ist und man ist okay so und man hat aber auch ja, Rückhalt, wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, was ich sage, wenn ich versuche, das Bestmögliche aus meinem Leben zu machen, aber ich versuche auch zu anderen gut zu sein und zu helfen, wenn ich kann.
Hast du für dich ein Lebensmotto, Lebenscredo, etwas, wo du gerade gesagt hast, in vielleicht schlechten, schwierigen Situationen, Momenten deines Lebens wieder aufgerichtet hast mit?
Also als Lebensmotto will ich jetzt so wirklich Horizonterweiterung nehmen. Dieses neugierig bleiben, teilweise Sachen auch wie ein Kind zu sehen, wäre ein bisschen too much jetzt sondern diese Lebensfreude mitzunehmen und neugierig jeden Tag versuchen, das Tolle am Tag mitzunehmen und besser zu werden, ja, teilweise auch besser werden, aber einfach das Leben zu genießen und das Leben auch das Bestmögliche aus dem geschenkten Leben zu machen. Das ist mein Lebensmotto und bezüglich positiv ist es definitiv so, und das habe ich auch gelernt, und das hilft mir extrem, wenn etwas Negatives in dein Leben passiert und ist nicht so, dass eben jeder Tag rosig ist, sondern es gibt Höhen und Tiefen. Aber wenn es so ist, dass du mit was Negativem umgehen musst, sei es jetzt deine eigene Performance, sei es jetzt irgendein Schicksalsschlag, dann, und das ist natürlich nicht immer leicht, aber trotzdem versuchen, möglichst sachlich an das Ganze rangehen und zu sagen, okay, was ist passiert? Was kann ich machen, um dieses Problem lösen? Ist es in meinem Einflussbereich? Also da möglichst sachlich bleiben und die Emotionen nicht überhand werden zu lassen. Wenn es aber was Positives ist, das auf dich zukommt, dann definitiv rein in die Emotionen und diese Lebensenergie mitnehmen und diese Freude mitnehmen. Und damit bin ich eigentlich sehr, sehr gut gefahren oder fahre sehr, sehr gut, dass ich wirklich sage, okay, was Negatives ist passiert, ist es jetzt schlimm? Ja, nein. Kann ich es beeinflussen? Ja, nein. Da sage ich Analyse, was wären Lösungen, dass es besser wird? Okay. Und bei positiven Sachen, ja, genau die Analyse auch, aber mit dieser Energie und dieser Freude, hey, cool, wir haben gewonnen, also lasst uns feiern.
Also das positive Beispiel wäre jetzt zum Beispiel bei Union der Aufstieg, oder? Zum Beispiel.
Ja, definitiv. Also das sind Dinge, das können Kleinigkeiten tagsüber sein, das kann aber auch sein, eben positive wie Aufstieg. Und wer bei einem Aufstieg nicht feiert, das ist schuld, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel bei negativen Sachen, wenn jetzt irgendwas wäre wie eine Niederlage, dass du sagst, okay, jetzt nicht gleich, oh, wie schlecht sind wir oder das und das und das und wow, wie wird es weiter und was ist, wenn wir nächste Woche verlieren? Nein, dann einfach die Niederlage zu nehmen. Sagen, okay, warum ist es zu dieser Niederlage gekommen? Was können wir ändern? Und dann das versuchen umzusetzen.
Und das Beste daraus zu lernen und einfach das abzuhaken im Endeffekt, oder? Ne?
Abzuhaken, aber auch nicht blind einfach nur alles rosig sehen. Also, das ist schon auch wichtig. Wenn etwas Negatives ist, ja, dann ist es so. Und es ist nicht alles immer nur toll und super, sondern es gibt negative Dinge, negative Aspekte, mit denen muss man umgehen. Und da versuchen, schnellstmöglich das in etwas Positives zu drehen. Und das ist auch, was ich meinen Kindern zum Beispiel mitgeben will. Ich kann sie nicht vor allen schützen und es wird nicht jeden Tag nur Sonne sein in ihr Leben. Aber ich will einfach ihnen zeigen, hey, du bist stark genug, dass du mit allem, was dir passiert, ob positiv oder negativ, du damit umgehen kannst. Und ich glaube, dann sind sie bestens gerüstet.
Ja.
Bestmöglich.
Ja. Je nach Situation braucht man dann vielleicht oder sucht man dann Unterstützung aus Familie, Freunde, wenn man sagt, ich komme damit nicht alleine klar oder ich brauche jetzt jemanden oder sowas. Hattest du das, hast du solche Menschen auch in deiner aktiven Karriere im sportlichen Bereich dann gehabt, wenn du schwierige Zeiten hattest?
Definitiv runter. Vor einem, ja, was war's denn? Ich habe beim Nationalteam mal einen längeren Spaziergang gemacht und bin dann in Wien bei meiner alten Wohnung vorbeispaziert, wo ich als Austria-Spieler eben vor 20 Jahren gelebt habe. Und dann ist mir die Frage in den Kopf gekommen, okay, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Und dieser Punkt ist eigentlich, dass ich sage, beschränk dich nicht selbst mit diesen negativen Gedanken eben. Also in erster Linie, es gibt so viele externe Umstände, die deinen Erfolg verhindern können. Es gibt externe Kritiker und Zweifler. Wenn du dich dann selbst auch noch, ja, schon der erste Punkt bist, wo du selbst scheiterst daran zu wachsen, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist ein Punkt, den ich als Spieler wahrscheinlich nicht immer gemacht habe, sondern dass ich mir da oft zu sehr meine ärgster Kritiker war und zu sehr mich selbst beschränkt habe. Und diesen Punkt, den würde ich eben einer jüngeren Generation mitgeben, dass kein falsches Verständnis oder kein falsches Selbstbild, dass jeder alles erreichen kann und ja, man muss nichts machen und alles passiert von selbst. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber wenn du von etwas überzeugt bist, dass das gut ist und du machen willst das machen, dann mach's auch. Und dann zweifle nicht dann im zweiten Gedanken, ob es doch so gut ist, sondern wenn du wirklich zum cleveren Entschluss gekommen bist, ja, das ist es, okay, dann das Ganze auch durchziehen und nicht mehr selbst beschränken.
Michael, ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt von unserem Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn bei Sportsfreunde dabei zu sein, hat mich sehr gefreut.
Gerne.
Hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, hier dabei zu sein und vielen, vielen Dank.
Bitte gerne, Mirko. Alles Gute.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.